Ich habe auch meine Lieblingskindergeschichte gebracht. Und in der Kindergeschichte geht es um zwei Vögel. Das eine war ein kleines Vogelchen in dem großen Wald und war damit sofort zu erkennen, weil es ganz, ganz hübscher Vogel war. So ein kleines, hübsches Vogel mit viele, viele, viele bunte Federn. Ich glaube, das war das hübscheste Vogel im ganzen Wald. Hatte nur eine kleine, eine Besonderheit. Dieses Vogelchen war ein bisschen faul. Also, es hat sich sehr gerne so sein Nest hingelegt und den ganzen Tag nichts gemacht. Es gibt auch ein kleines Problem. Wenn du den ganzen Tag nichts machst, dann was macht der Magen am Abend? Dort, weil es nichts drin ist. Und ich weiß nicht, ob ihr kennt, aber die Vögel, die müssen an den ganzen Tag so Wurmes sammeln und suchen und kleine Insekten und, damit sie satt werden. Unser Freund hat es so schwer getan, immer wieder zu weit zu gehen und diese Wurme und alles und das Essen zu suchen. Und die Vögel müssen sehr, sehr viele so kleine Insekten und den ganzen Tag sind sie damit beschäftigt. So, und eines Tages liegt er so gemütlich in seinem Nest und plötzlich am Rand vom Nest kommt ein anderer Vogel, so ein bisschen größer und etwas grober, so ganz grau. Sagt, ja, wie geht's dir? Oh, eigentlich gut. Aber du siehst jetzt nicht sehr glücklich aus. Sagt, ja, weißt du, das Leben ist so schwer, den ganzen Tag muss ich hinrennen und Insekten sammeln und das Futter, ach, das ist so schwer. Und der graue Vogel, der etwas kräftiger und der etwas nicht so schöne, dass so seine Augen leuchten schon, sagt er, ah, weißt du was, ich hätte so gerne geträumt, dass ich ein Feder von dir bekomme. Ich bringe dir so viel Essen, du willst, aber du gibst mir nur ein Feder. Geht das? Oh, unsere ist ganz zufrieden, ne? Das ist ja, so wie wir sagen, Win-Win Deal. Also, ich bleibe hier im Nest sitzen und da hat er geguckt im Nest von jedem Vogel, da gibt es unten so viele Feder, die runtergefallen sind. Du sagst, ja, du kriegst ein Feder und du bringst mir das Essen für heute. So, jeder ist zufrieden, unser grauer Freund sammelt den ganzen Tag Futter, der bunte Vogel isst, bis er satt ist, sagt, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Also gut, ein Feder. Und dann sagt der Graue, kann ich morgen auch vorbeikommen? Ja, natürlich. Ja, dann kommt er auch nochmal vorbei. Und so geht Tag für Tag. Und irgendwann hat er gemerkt, okay, unten im Nest waren keine Feder mehr. Aber das war so schön. Und am nächsten Tag hat er gesagt, oh, ich kann auch ein Feder von meinen Flügel so rupfen. Dann hat er ein Feder ihm gegeben. Und so ging es weiter und weiter und weiter einige Zeit lang. Und alle sind zufrieden. Der graue Vogel sucht das Futter. Der bunte Vogel ist ganz satt. Und er kriegt immer wieder ein Feder. Eines Tages aber hat sie gedacht, was ist eigentlich draußen in dem Wald? Mehrere Monate war er nicht mehr aus seinem Nest gegangen. Jetzt wollte er mal gucken, was passiert da. Und dann ist er am Rand von seinem Nest gegangen und wollte wegfliegen, so wie die Vögel machen. Was machen die Vögel, wenn sie wegfliegen wollen? Er hatte die Flügel ausgebreitet und ist losgeflogen. Und wisst ihr, was passiert ist? Er ist einfach runtergefallen. Warum? Weil er keine Feder mehr hatte. Weil er keine Feder mehr hatte. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich euch diese Geschichte erzähle. Ihr wisst alle, dass wir den lieben Jesus, unseren Heiland, im Himmel haben, der uns immer helfen möchte. Aber ihr wisst auch vielleicht, dass es gibt auch einen anderen, der uns nichts Gutes wünscht. Und jetzt möchte ich euch ein Geheimnis sagen. Und das sage ich eigentlich der ganzen Gemeinde. Unser Widersacher, der Teufel, der Satan, von dem ihr auch schon vielleicht mal gehört habt, der will nie alles von uns nehmen auf einmal. Der kommt immer und will nur ein klein bisschen, ein kleines Federchen. Und bietet dafür etwas Grandioses an, was zumindest im ersten Augenblick so grandios aussieht. Und wir geben ein bisschen was. Dass wir irgendwann mal feststellen, dass er uns alles genommen hat. Der graue Vogel, der hässliche graue Vogel, hat dem bunten Vogel alles genommen, was ihm wichtig war. Könnte irgendwann mal das Wichtigste, was ein Vogel machen muss, nicht mehr machen können. Nämlich fliegen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr irgendwann mal vor einem Dilemma steht, hier ein bisschen was vielleicht nicht so ganz in Ordnung ist, aber sieht so vielversprechend aus. Und denkt daran, keiner will von euch auf einmal alles nehmen. Es kommt immer so klein Schritt für Schritt. Gebt nicht nach. alles, was ihr an Segen von Gott bekommen habt, das müsst ihr bewahren. Das ist das Kostbarste, was ihr habt. Und gebt nie aus der Hand. Das war die Geschichte für euch. Und ich wünsche euch Gottes Segen.
Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute unter euch sein darf und dass ich predigen darf. Ich bin hier, glaube ich, zum ersten oder zum zweiten Mal. Und ich sehe lauter unbekannte Gesichter und Gott sei Dank so auch ein paar bekannte Gesichter. Und weil ich zum ersten Mal auch hier predige, werde ich auch ein paar Worte über mich sagen, damit ihr wisst, wer vor euch steht. Mein Name ist Nikolai Stefanov. Und so wie es klingt, so eine bin ich auch eben in Bulgarien. Ich kam nach Deutschland vor 13 Jahren. Zuerst habe ich 4 Jahre in München gelebt, wo ich auch in der Uni, an der Technischen Universität unterrichtet und geforscht habe. Und vor 8,5 Jahren habe ich das Berufsleben nach Herzogenaurach zu Schäffler gebracht, wo ich jetzt auch immer noch tätig bin. In Schweinfurt bin ich ziemlich oft, es ist ja klar, wenn man bei Schäffler arbeitet, hat man auch irgendwas mit Schweinfurt zu tun, aber immer unter der Woche und, wie gesagt, vielleicht nur einmal in der Gemeinde. Ich habe den großen Vorrecht, in einer adventistischen Familie aufgewachsen zu sein. Ich habe sehr liebe Eltern und 4 Stück sehr freche Schwestern. Das hat nicht immer gut getan, aber ich habe es irgendwie bis jetzt auch überlebt. Ursprünglich sollte ich Musiker werden, aber irgendwann hat sich der Sohn gegenüber dem Vater durchgesetzt, also bin ich Ingenieur geworden. Ich liebe meinen Beruf, aber ich liebe auch das Bibelstudium, ich liebe auch Sport und noch ein paar andere Dinge. Und so kam das, dass irgendwann mal unser Bezirksprediger, Bruder Witterli, hat mich gefragt, er mag es nicht mal irgendwo predigen gehen, in einer von den kleinen Gemeinden. Und das war so der Anfang und seitdem predige ich immer, wenn ich eingeladen werde, auch sehr gerne. So, und wenn das hier mit dem Passwort klappen würde, kann ich auch mal die Predigt sehen. Ich hatte für die Woche eigentlich zuerst eine Predigt ausgearbeitet, dann haben wir gedacht, naja, jetzt habe ich eine zweite im Kopf, die habe ich auch. Und am Ende stand ich mit 4 Predigten gestern, von denen ich 2 aussortiert habe. Und bis vor kurzem habe ich nie gewusst, was ich genau euch sagen möchte. Aber ich habe mich für eine Predigt entschieden, die auch sehr viel mit meiner eigenen Glaubenserfahrung zu tun hat. Und das möchte ich euch teilen. Ich bin sicher, jeder von uns macht gerne Urlaub. Aber jetzt möchte ich fragen, wer von uns fliegt gerne in Urlaub? Also, das Betonung ist auf Fliegen irgendwo, ganz weit weg. Ich gehöre auch zu diesen Leuten. Habt ihr euch Gedanken gemacht, oder ist euch etwas aufgefallen, wenn wir im Flieger sitzen, und so die Reihen schon mehr oder weniger voll sind. Und hier, wir merken, so einen kleinen, der Flieger kriegt von vorne normalerweise so einen kleinen Schubsel und geht rückwärts. Und ich fliege ziemlich hoch und ich habe auch die anderen beobachtet. Manche haben heutzutage sehr modernen Tablet in der Hand, manche haben das Handy in der Hand, manche haben ein Buch in der Hand. Jeder hat sich gemütlich gemacht für die nächsten paar Stunden, dass er diese Zeit möglichst leicht überbrücken kann, aber sobald der Flugzeug anfängt, sich zu bewegen, merke ich, da fällt das Buch in den Schoß. Und manche schauen durch den Fenster, für manche ist das Fenster ein bisschen zu weit, wenn sie können nicht durch den Fenster schauen, aber man sieht, die sich zu sehr bewegen, sind offensichtlich nervös, die sich gar nicht bewegen, sind auch ein bisschen so angespannt. Und kaum ist das Flugzeug in der Luft, dann plötzlich widmet sich jeder seiner Lieblingstätigkeit, also Buch lesen oder ein Tablet etwas machen oder mit Handy spielen oder schlafen. Ich gehöre vielleicht dazu den Letzten. Was ist, was passiert, warum der Flugzeug diese Bewegung da noch im Grund, bevor er, also diese kurze Zeit, wo er von dem Gate zu dem Landebahn geht, warum ist das so spannend? Warum sind die Leute ein bisschen so gewissermaßen nervös? Letztendlich, in dieser Zeit passiert mit uns etwas, worüber wir absolut keinen Einfluss haben und was wir auch nicht verstehen. Also der Flugzeug bewegt sich und wir sind so gestrickt, dass wir sehr gerne wissen würden, was passiert jetzt gerade. Nur dazu kommt, wenn ich über ein kleines Fenster gucke, da sehe ich immer welche so kleine Schilder am Boden gelegen mit verschiedenen Zeichen und Symbolen und so weiter, die verstehe ich auch nicht. Und plötzlich, genauso wie unser Flugzeug so mitten im Nix und absolut chaotisch sich bewegt, kommt ein anderer von der Seite und wir fragen so, wird das jetzt noch gut ausgehen oder nicht? Und das betrifft mich schon, ob das gut ausgeht oder nicht. Aber ich habe absolut keinen Einblick in die Sache, die passiert. Und das macht mich ein bisschen nervös. Ich möchte sehr gerne wissen, was macht gerade dieses Flugzeug, in dem ich drin sitze. Oder? Und dann gibt es aber zwei andere Personen, normalerweise zwei machen wir auch mehr. Und die sitzen ganz, ganz vorne im Flugzeug, also ganz vorne. Das sind die Piloten. Und die wissen etwas mehr Bescheid, was los ist, oder? Die wissen schon ganz genau, worum sich da bewegen und wie und so weiter. Aber jetzt packe ich etwas anderes. Manchmal wissen die Piloten auch nicht ganz genau, worum sie jetzt genau die Route über die viele, viele kleine Wege, größere Wege im Flughafen nehmen sollen und keine andere. Und es gibt noch eine dritte Person, die sitzt ganz, ganz oben hoch in diesem Turm, was jeder Flughafen hat. Und interessanterweise, die Person weiß über alles Bescheid. Also muss zumindest über alles Bescheid wissen. Die weiß genau, wie die Zusammenhänge sind. Da wird sein Flugzeug gelandet und dieser startet und der andere ist gerade auf dem Taxiway und so weiter und so fort. Er steuert alles. Und mit meiner Vernunft weiß ich, dass es gibt die Person oben, die alles weiß und es gibt die Piloten, die genug wissen. Und deswegen muss ich eigentlich gar nichts wissen. Aber mein Herz und mein Bauchgefühl sagen, nein, am besten gucke ich durch den Fenster, hoffentlich sehe ich doch was. In der Regel sehe ich nichts. Ihr Lieben, ist es euch im geistlichen Leben passiert, dass ihr sehr gerne ein bisschen mehr wissen würdet, was gerade geschieht? Ein bisschen mehr. Dass wir mit unserem Vernunft ganz genau wissen, Jesus, Gott, hat für uns den besten Weg. Er steuert unser Leben. Und wir haben auch unser Leben in seine Hände übergeben. Aber es kommt ja immer der Punkt, wo ich mir denke, am besten hätte ich noch ein bisschen mehr gewusst. Jetzt gerade macht keinen Sinn, was er macht. Ich hätte es anders gemacht. Aber, naja. Also wir haben nochmal diese drei. Da gibt es einen Flugklotz, der über ganzes Geschehen, der alles beobachtet und entscheidet. Es gibt vielleicht auch so ein paar Leute, Schaulustige auf der Terrasse, für die auch alles nicht so ganz chaotisch wirkt. Und da gibt es die Leute, die durch ein kleines Fenster, und merkt euch, das ist ein sehr kleines Fenster. Genauso wie mein Leben manchmal. Der Fenster, durch den ich den Horizont anschauen kann, sehr, sehr eng wird. Vor allem in trüben Zeiten. Ich habe keinen Einfluss über das, was mit mir geschieht, ich kann es auch nicht mal einschätzen. Die Bibel berichtet uns von einem ganzen Volk, der sich mit solchen Fragen plagen sollte. Die sich vielleicht auch gefragt haben, okay, wo ist Gott? Wo ist unser Gott? Und was ist aus seinem Versprechen geworden? Wo bleibt das Segen, dass dieser Gott versprochen hat unserem Vorvater Abraham? Und die letzte Frage wird euch auch verraten, für welche Periode von dem Volk Israel ich rede. Wann werden wir endlich frei? Und wenn ihr jetzt denkt an Gefangenschaft in Babylon, nein, ich spreche von der Sklaverei in Ägypten. Und ich lade euch, dass wir 2. Mose Kapitel 2 aufschlagen. Und meine Predigt wird sich grundsätzlich mit diesem einen Kapitel beschäftigen und ganz speziell mit dem Ende dieses Kapitels. meine Predigt ist: Gott, antwortest du endlich? Fragezeichen. Also so ein Titel: Gott, antwortest du endlich? Also, das Volk Israel ist in den Jahren der Hungersnot nach Ägypten gezogen. Zur Zeit Jakob und Josef. Und da bleiben sie dort, und Jakob stirbt und Josef stirbt. Und während dieser Zeit, die sind ein sehr, sehr willkommen heißendes Volk. Der Pharao sagt: Nehmt das beste Land für euch, kümmert euch bitte um unser Vieh. Und letztendlich, Teil von diesem Volk ist auch Josef, und der Josef ist der höchst angesehene Person. Aber Jahre vergehen, Josef stirbt, und irgendwie, ich schlage ein Kapitel zurück, in Kapitel 1, Vers 8 steht: Da kam ein neuer König über Ägypten, der nichts über Josef wusste. Und ich finde, das ist etwas mehr als Mangel an Informationen. Also, ein paar Jahre nachdem Josef das Volk errettet hat aus dem Hungersnot, der die ägyptische Könige so reich gemacht hat, denn eigentlich das ganze Land gehörte zum Schluss nur dem König. Da kommt ein paar Jahre später irgendein König, der von Josef nichts weiß. Das nennen wir auf unserer Sprache Ignoranz. Der wollte einfach nichts von dem Josef wissen. Und das, was ein Segen für das Volk war, dass sie sich vermehrt haben, die Israeliten nämlich jetzt, hat den Ägypten gar nicht mehr so gefallen. Die haben von Josef nichts mehr gewusst, und ich würde fast sagen, die haben von Josef nichts mehr gehalten. Und die Israeliten haben das zum Spüren bekommen. So wurden sie langsam und langsam diskriminiert und benachteiligt und mit schwerer Arbeit. Und jetzt schlagen wir in unserem Kapitel 2, Vers 11. Und dort lese ich also 2. Mose, Kapitel 2 und dort Vers 11. Es geschah aber zur Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinem Bruder und sah ihre Lasten. Also, der Lage der Volk war prekär, und die könnte man auch sehr leicht sehen. Mose als Pharaos Sohn oder als zukünftiger König geht raus und plötzlich sieht, ja, die Israeliten sind benachteiligt, und er sieht, wie ein Ägypter in Hebräisch schlug einen seiner Brüder. Also, Diskrimination, schwere Arbeit, die wurden geschlagen, sah nichts mehr von dem Bild, was uns 1. Mose Kapitel 48 bis 50 schildert, ne? Also Volk Israel in Ägypten, und alle sind glücklich, und die Familie kommt zusammen von Jakob, und. Hier geht es um Sklaverei. Und das ist das Volk Gottes, der das Versprechen hat. Es dauerte auch nicht noch länger, aber dann kam auch ganz andere Mittel der Druck, nämlich es hieß, alle männlichen Kinder aus Israel sollen in Nil geworfen werden, also Genozid. Und so vergehen die Jahre, und dieser Mose, von dem ich jetzt gerade gelesen habe, der kommt hier mal auf die Szene. Und zwar, hier geht es nicht um Mose als kleines Baby, dessen Eltern ihn 3 Monate lang versteckt haben, sondern schon als erwachsener Mann, gut ausgebildet, mit großer politischer Macht. Und ich kann mir vorstellen, wie in dem Volk Israel die Gerüchteküche losgeht. Der neue König ist einer von uns. Unglaublich. Aber der ist tatsächlich ein Israelit. Aus dem Stamm Levi. Aha. Und das ist so, wie wenn alles schon schlimm ist, plötzlich kommt irgendwo ein Lichtstrahl der Hoffnung. Oh, endlich mal geht es bergauf. Zwar, sie haben nie gewusst, inwiefern, und so weiter, aber endlich geht mal bergauf. Und plötzlich strömen ganz andere Gerüche. Dieser neue König, der kommen soll, der ist gar nicht mehr da. Der ist geflohen. Er hat ein Ägypten gebracht. Der hat jetzt den Angst des Monduntergangs zu fürchten, der ist weg. Und der Lichtstrahl der Hoffnung erlischt. Ist es auch schon so gegangen? Es geht schlimm. Und man denkt sich, oh, jetzt wird sich das Ganze lösen, jetzt wird es langsam besser gehen. Nur ganz kurz darauf zu merken, das war doch nichts. Und jetzt ist es noch schlimmer. Und es vergehen weitere Jahre. Weiter. Und wir wissen, es vergehen noch weitere 40 Jahre. Und ich glaube, die haben schon alles vergessen. Dass es diese Lösung mal gab, ach komm. Haben wir gehofft. Vielleicht manche Leute schmunzeln und denken sich, oh, tja, schon wieder eine Hoffnung, die sich nicht erfüllt hat. Und da ist jetzt der Kampf zwischen Vernunft und Herz. Weil der Vernunft sagt, Gott hat uns gesegnet. Und sie erinnern sich auch noch, die letzten Worte von Josef, als er stirbt, sagt, Gott wird euch heimsuchen. Das war ein Versprechen, eine Prophezeiung. Und Josef hat ihm ein Zeichen gegeben, ihr nehmt meine Gedanken weg. Er möchte nicht besser werden, so wie damals Jünger war für die ganz große Männer in Ägypten. Nein, er hat gesagt, ich gehöre zu euch und ihr werdet sehen, Gott wird euch heimsuchen. Und es vergehen 400 Jahre und die Leute sehen überhaupt nicht danach aus, als ob Gott sie heimsuchen würde. Und so sitzen sie da und lassen sich über sich Dinge ergehen und haben keine Ahnung, wie es weitergehen wird. Vielleicht ist ja auch passiert, in so einer Krise und du kämpfst und du bist am Kämpfen und jetzt gerade scheint, du wirst dich von dieser Krise lösen. Und plötzlich merkst du, es kommt wieder zurück. Es kommt wieder zurück. Es hat sich nicht gebessert. Vielleicht stand so manchen Älteste dort vor dem Gebäude Josefs und hat sich gedacht, naja, eigentlich war das Versprechen ein anderer, als dass es jetzt hier die Wirklichkeit ist. Dass es Gott uns versprochen hat und dass wir hier erleben, passt überhaupt nicht miteinander zusammen. Und so vergehen diese 40 Jahre. Und wir kommen langsam zu unseren Versen. 2. Mose, Kapitel 2, Vers 23. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Punkt. Und an der Stelle, denn sich vermutlich in Israel keine mehr irgendwas. 400 Jahre, die Könige kommen und sterben. Und jetzt ist noch einer, der gekommen ist und gestorben ist. Und vielleicht denken die sich, jetzt sollte diese Mose kommen sollen. Aber der ist geflogen. Der ist gar nicht mehr da. Und keiner hat mehr irgendeine Hoffnung, dass irgendwas sich ändert. Man geht so gebückt durch sein Leben. Aber hier steht weiterhin. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Das ist auch nichts Neues. Das machen sie schon lange. Luther übersetzt allerdings und schrien zu Gott, als ob irgendwie ein besonderer Geschrei war. Oder vielleicht, damit er uns dahin führen will, dass jetzt kommt Gott ins Spiel. Weil in den ersten 2 Kapiteln wird von Gott nicht viel geredet, von Gott der Israeliten, der Gott, der gesagt hat, ich werde euch segnen. Dieser Gott macht jetzt hier nichts. Und jetzt steht hier, ihr Geschrei kam zu Gott. Und in Vers 24 kommt die Lösung. Und Gott erhörte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich hier an. Also Gott erhörte, Gott gedachte, Gott sah sie und Gott nahm sie ihre an. Und ich lese das und ich muss sagen, wenn ich die ersten 2 Kapitel lese, das ist eine ziemlich trübe Stimmung, oder? Wir lesen von einer Knechtschaft, also das Volk Gottes ist verknechtet irgendwo. Und kommt hier dieser letzte Satz und ich sage, jetzt ist die Lösung da. Aber wie war es für die Kinder Israel? Weil wir wissen, wir lesen das 2. Buch Mose und wir wissen, jetzt kommt's. Und in ein paar Kapiteln gibt es die Plagen und der mächtige Hand Gottes und das Auszug über das Rote Meer und die Ägypter sterben alle. Und es geht richtig bergauf. Aber hier stellt Gott nun sich ihre an. Aber überlegt euch, was hat das für das Volk Israel in dem Augenblick bedeutet? Nichts. Nichts. Denn erst müsste Gott diese eine Mose wieder berufen. Und wir wissen, das war kein leichtes Prozess für Gott. Mose hat ziemlich viel Widerstand geleistet. Dann musste Mose kommen. Dann waren die Plagen. Und irgendwann kam der Auszug. Ihr Lieben, nicht alle, die im Kapitel 2, Vers 23, von denen es geschrieben steht, dass sie zu Gott schrien, nicht alle haben den Auszug erlebt. Für manche kam der Auszug zu spät einfach. Hast du schon gemerkt, ist es dir schon so gegangen, dass du denkst, eigentlich hat keinen Sinn mehr. Und zwar aus guter Emotion und aus guter Gewohnheit und Tradition, du gehst noch im Gottesdienst, du besuchst die Versammlungen, aber die Kraft Gottes zu spüren, wow, das ist schon lange her, als ich es zum letzten Mal gespürt habe, ist dir schon so gegangen? Und du kriegst und trinkst und jeder sagt so verzweifelt, lieber Gott, hilf mir Unglauben. Zeig mir deine Kraft und es kommt nichts. Und so ging es den Israeliten damals auch. Sie schreien zu Gott und sie schreien weiter. Und sie wissen gar nicht, dass es wir ein paar tausend Jahre später wissen, dass Gott sich ihrer angenommen hat. Dass Gott schon an der Suche dieser Lösung ist. Nicht wahr, haben wir es gerade heute in der Lektion gehabt. Daniel betet und er später sagt der Engel, ey, als du angefangen hast zu beten, ist das Befehl gekommen, dass ich zu dir komme. Aber während des Gebets weiß Daniel von gar nichts. Der betet und fleht noch. Und hier ist auch so, die Seufzen und Schreien vor Gott weiterhin, genauso wie sie letzten 400 Jahre gemacht haben. Aber diesmal ist anders. Gott hat sich hier angenommen. Wie kann entspannt sein? Sie aber noch nicht. Das ist so, wie wenn wir beim Flughafen oben auf der Terrasse gucken und wir sehen alles, als ob es einen Sinn hat. Aber für die Leute, die drin über so ein kleines Fenster gucken müssen, für die sieht das Ganze noch nicht so offensichtlich logisch und sinnvoll, was da geschieht. Gott greift an, weil wir geschrien haben. Vers 23 und Vers 24 steht, weil er einen Bund mit dem Volk Israel, also mit Abraham geschlossen hat und Isaac und Jakob. Gott wird euch heimsuchen, das wurde den Israeliten versprochen. Wann, hat Josef nicht gesagt. Wie, auch unklar. Warum? Weil es versprochen hat. Und was haben die Israeliten gemacht? Zu Gott gerufen. 400 Jahre. Und das hat uns mich sehr beeindruckt. 400 Jahre sind von Götzen umgeben. Und damals war immer so ein Kampf. Wessen Gott ist mächtiger? Wessen Gott kann seine Leute erretten? Und der Gott der Israeliten zeigt sich jetzt als schwacher Gott. Er errettet sie nicht. Und 400 Jahre lang sie rufen zu diesem Gott. Hat Gott mit dir und mit mir einen Bund geschlossen? Wir warten auf die Erfüllung seiner Verheißungen, die er uns gegeben hat. Und ich lese zwei von diesen Verheißungen, die eben diesen Bund, die er mit uns geschlossen hat, selber beschreiben. Matthäus, Kapitel 28, Vers 20. Ich lese nur den zweiten Teil. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Gott ist mit uns. Wissen wir mit unserem Vernunft, aber was sagt unserem Bauchgefühl? Was sagt er uns, wenn wir die Gottesführung überhaupt nicht wahrnehmen können? Und es gibt noch eine Verheißung, die diesen Bund abrundet. Offenbarung, das ist der letzte Vers eigentlich in der ganzen Bibel. Das letzte, womit sich Gott, was Gott zu uns sagt. Offenbarung, Kapitel 22 und dort Vers 20. Er spricht, er das bezeugt. Ja, ich komme bald. Hier, Gott sagt, ich komme bald. Aber Vorväter sind gestorben, indem sie erwartet haben, dass er bald kommt. Wie geht's uns? Wie viele Jahre haben wir schon leben gelogen? Wenn wir ihre 100, 150 Jahre schon zu Gott rufen, bitte komm bald. Und er immer noch nicht kommt. Aber er hat gesagt, er kommt bald. Wisst ihr, dieser Vers, was wir lesen, dieser Text, was ich für heute ausgewählt habe, das ist so irgendwie dieser Vers geschrieben in der Umbruch zwischen zwei Geschichten. Die Geschichte Sklaverei und die Geschichte der Führung Gottes, die besonders stark in den nächsten 40 Jahren sein wird, während der Wüstenwanderung. Es gibt an der Stelle offensichtlich, inzwischen diese zwei Epochen, offensichtlich, die Bibel lässt uns hier in der Geschichte aus einer anderen Perspektive zu schauen, als denn die Hauptpersonen dieser Geschichte überhaupt nicht schauen könnten. Die haben es nie gewusst, wie es tatsächlich zu dieser Rettung gekommen ist. Erst später wird Moses aufschreiben, für die Kinder Israel, das ist einfach Tag für Tag für Tag für Tag. Die Bibel gibt uns diesen Einblick in die Geschichte, den die Israeliten eben nicht hatten, damit wir lernen, dass Gott für uns tätig ist, dass Gott für uns schafft, auch wenn wir es nicht sehen. Auch wenn wir es gerade denken, es ändert sich nichts. Kann genau das sein, dass du heute früh für dein Problem gebetet hast, der dich schon seit Jahren plagt, dass heute früh Gott tätig geworden ist. Und du weißt es trotzdem nicht. Genau wie die Kinder Israel es nicht gewusst haben. Ich versuche jetzt in dieser Predigt nicht, das Thema Leid zu erklären. Die ist zu groß und für mich zu schwer. Ich verstehe sie auch nicht. Aber kann sein, dass Gott meinen Leidensweg nutzt, um neue Perspektiven zu schaffen. Durch diese Perspektiven zwar werde ich nie hineinschauen können selber, aber die werden denen, die nach mir kommen, helfen. Die Israeliten haben von diesem Vers nicht großartig profitiert, dass Gott sich während ihrer Schreien ihre angenommen hat. Aber wir profitieren davon. Kann sein, dass Gott mein Leid ausnutzt, damit die, die hinter mir kommen, die, die nach mir kommen, dass sie davon profitieren? Von der Art und Weise, wie er mich geführt hat. So gerne würde ich mein Lebensweg aus der Perspektive Gottes sehen. Und übrigens genau dann, wenn ich meine, ich würde die Weichen anders stellen, als Gott sie gerade gestellt hat. Wie leicht oder schwer fällt es mir? Und letztendlich bin ich überhaupt bereit, mit seiner Lösung zu leben, wie auch immer die aussieht. Und egal, was sie in der Zukunft bringen wird. Bin ich bereit, mit Gottes Lösung zu leben? So ging es mir damals. Ich war 19 Jahre alt. Und war gerade fertig mit Gymnasium. Und es stand vor mir Wehrdienst. Da bin ich reingezogen und am Anfang ging alles gut. Bis irgendwann mal so einen Monat später oder so, wir sollten diese Eid ablegen, Zeremonie mitmachen. Und weil es ein großes Fest ist und natürlich für alle Soldaten die Eltern sehr gerne zu Besuch kommen und so weiter, man legt sie an welchem Tag? Am Sabbat. Und da ging es meine Geschichte los. So was mir gesagt wurde, heißt, war das ein Befehl. Und ihr seid hier, um Befehle zu befolgen. Wir alle befolgen Befehle. Und ich spreche jetzt hier im Befehl vor der ganzen Einheit, gute 350 Mann, die meisten davon so alt wie ich, aber auch manche schon viel, viel älter, nämlich die Offiziere. Und er hat das Befehl ausgesprochen. Du gehst an den Tag und machst das und das. Und für mich hat jeder erwartet, dass ich ja sage. Und das fiel mir aber erstaunlich leicht, Nein zu sagen. selbst bis heute nicht. Aber was danach geschah, das möchte ich nicht nochmal erleben. Ja, dann wurde ich mit meinen knappen 19 Jahren von einem Staatsanwalt zum nächsten geschleppt. Befehlsverweigerung. Und in meinem Verruf habe ich zwei Dinge gewusst. Die kommunistische Zeit, wenn man für sowas im Gefängnis stecken könnte, ist vorbei. Und ich habe richtig im Namen Gottes gehandelt. Also, mein Verruf sagt, alles im grünen Bereich. Aber mein Bauchgefühl, meine Psyche, wenn man mit 19 steht, vor allem, der schon seit 30 Jahren gewohnt ist, die Leute zu beschuldigen, eben der Staatsanwalt, und wenn er einem klar macht, okay, weil du bist ein Jude, nicht mehr genommen, wir machen eine kleine Ausnahme. Wir drücken eine Auge, vielleicht auch die beiden Augen, und du darfst es nachholen. Natürlich an einem Sabbattag. Und ich habe gebeten. Ich habe gerungen mit Gott und meine Freunde haben so in der Nacht geschlafen und manchmal könnte ich nicht schlafen. Und dann bin ich aufgestanden und habe gebetet. Und habe gesagt, lieber Gott, das kann nicht sein. Ich habe auch meine Pläne. Ich habe schon damals entschieden, ich möchte Ingenieur werden. Und das ist jetzt, muss ich im Gefängnis? Das kann doch nicht sein, oder? Und ich habe gedacht, nach so ein paar Mal beten, die Sache wurde ein bisschen vergessen. Und ich habe mir gedacht, okay. Bis eines Tages einer kam und sagte, ja, mach deine Tasche auf. Und da hat er meine Tasche, hier in diese Gasmaske, die wir noch tragen müssen, auch meine Bibel genommen. Und dann ging es von vorne los. Die Bibel wurde entzogen, wie sagt man, beschlagnahmt, und es ging von vorne los. Und das ist so diese Wichtere, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt reden sie langsam. Und es wurde richtig schlimm. Und ich hätte sehr, sehr, sehr gerne gewusst, was wird mit mir passieren? Wo ist Gott, zu dem ich rufe? Und ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit ihm, auch nicht so viel mit ihm erlebt. Und ich habe mir gedacht, lieber Gott, wenn es dich gibt, mach, dass es mal schnell vorbei ist. Ich halte es nicht mehr aus. Aber tatsächlich, die Sache ist nach 3 Monaten so vergessen worden, ich wurde versetzt in eine andere Einheit. Und lieber Gott, müsste sich ein paar Dinge von mir anhören. Denn ich habe gesagt, ja, und wozu war jetzt das Ganze? Irgendwie, ich habe keinen Freund von ihm gesehen, der gefallen ist. Nichts. Der liebe Gott hat auch darauf eine sehr coole Antwort gegeben. Noch 3 Monate später kommt von der alten Einheit auch ein Unteroffizier zu meiner neuen Einheit, wird auch versetzt. Und ich erkenne ihn sofort, denn er hat mich bei all meinen Reisen immer begleitet. Der war die Begleitperson für mich. Ich durfte nicht alleine reisen. Und natürlich, wenn man schon lange mit jemandem unterwegs ist, zwischen uns entstand so eine Art Freundschaft, also wir haben uns unterhalten. Und als er dann gekommen ist, haben wir uns wieder unterhalten. Und da habe ich ihn getraut und habe ihn gefragt, ja, das ist schon sehr knapp dort, oder? Da habe ich mit großen Augen geguckt und habe gesagt, nee, das ist überhaupt nicht knapp. Auch schon ziemlich am Anfang, da haben sich beraten mit Ministerien und so weiter, da soll der Minister direkt irgendwo soll zu seinen Ohren gekommen sein und irgendwie ist für mich durch Gottes Wirken. Und er soll mal den Kugelschreiber genommen haben, oder den Hörer, keine Ahnung, und soll angerufen sein, auf alle Fälle mitgegeben hat, Leute, vergisst es, das könnt ihr heute nicht bringen. Macht so viel Druck, wie ihr wollt, aber mit solch einer Geschichte gehen wir vor dem Gericht nicht, wir sind nur lächerlich. So sehr gerne hätte ich es gewusst, dass Gott sich meine Anliegen angenommen hat, und schon eigentlich die Lösung da war, aber ich habe noch lange, okay, mehr oder weniger lange, mir die Probleme leben müssen. Und ich habe nicht gewusst, dass die Lösung schon parat steht. So gerne hätte ich es gewusst. So gerne hätte ich es gewusst. Und im Nachhinein denke ich mir, schön, dass ich es nicht gewusst habe. Denn wenn ich dem Gott blind vertraue, dann ja kann ich ihm die volle Macht und die volle Freiheit geben. Also wenn ich dem Gott vertraue, wenn ich nicht sehe, was er macht, nur dann kann ich ihm die volle, kann ich ihm die volle Freiheit geben, dass er für mich seinen Weg vorschlägt. Gott braucht mich nicht, dass er sich mit mir beratet, was für mich das Beste ist. Ich hätte ihm selber einen oder anderen Ratschlag gegeben, lieber Gott, mach uns jetzt mal so, das ist besser. Aber er weiß es. Der weiß es besser, als ich es weiß. Wie verhalte ich mich, wenn Gott nicht antwortet? Wir sehen also die Geschichte vom Volk Israel, die haben zu Gott geschrien, 400 Jahre lang. Und vielleicht das Beste für mich ist, zu Gott zu rufen und weiterzurufen und nicht aufzuhören zu rufen. Zu Gott zu schreien, wenn es notwendig ist, aber nicht aufzuhören. Nicht aufhören. Ich habe nicht den Überblick. Weil, unter anderem, möchte Gott, dass dadurch mein Glauben stärker wird. Wenn ich hier den Überblick habe, wenn mein Alltag genau so geht, wie ich es geplant habe, da brauche ich nicht großartig an Gott glauben, oder? Dann neige ich vielleicht dazu, zu sagen, das habe ich, das ist mein eigener Verdienst. Das soll so passieren, das passiert so, das soll so passieren, das passiert so. Ich bin dafür in der Lage, ich mache meinen Weg. Dann werde ich es aber lernen, dass Gott ist derjenige, der meinen Weg bereitet. Vielleicht genau in dieser Situation, wo ich überhaupt nicht weiß, wie es weitergehen soll. Es ist schwieriger zu glauben, wenn die Wunder Gottes etwas verzögert kommen. Der Mangel am Überblick schafft eben diese neue Perspektiven. An den guten Tagen eher weniger, aber an den schlechten Tagen dann erst recht. An den guten Tagen, vielleicht werden wir auch unsensibel für Gottes Führung, weil wir brauchen es nicht. Aber an den schlechten Tagen, denkt an eure schlechten Tagen, wie aufmerksam folgt hier alles, was geschieht am Tag, um festzustellen, führt mich Gott? Ist es jetzt sein Weg? Ich habe mir eine Quintessenz für diese Geschichte und für mein Leben so für mich rausgenommen. Der Maß der Führung Gottes, also wie sehr mich Gott führt, ist nicht, ob ich die Führung Gottes sehen kann, sondern vielmehr, wie ich mir diese Führung wünsche. Sobald ich mir eine Führung von Gott wünsche, ist die Führung schon da. Egal, ob ich sie erkennen kann als Führung oder nicht. Und deswegen, ob mich Gott führt oder nicht, das erkenne ich nicht daran, ob ich diese Führung sehen kann, sondern ob ich mir diese Führung wünsche. Gott hat die Geschichte vom Volk Israel geführt. In diese eine Situation, wo sie vielleicht nicht mehr sehen könnten, dass irgendwann mal die Sklaverei in Ägypten ein Ende nehmen wird. Gott hat in der Situation schon für sie gewirkt und hat sie geführt. Weil sie sich diese Führung gewünscht haben, indem sie zu Gott geschrien haben. Übrigens, ich komme zurück zu meiner Einstiegsgeschichte. Gerade in der Situation, in der die Passagiere in einem Flugzeug vielleicht nach irgendeinem Zeichen suchen, dass das hier, was gerade da unten am Boden geschieht, nicht Produkt einer chaotischen oder zufälligen Entscheidung ist, genau in der Situation wird das Flugzeug so präzise geführt, wie eigentlich während dem ganzen anderen Flug nicht. Genau im Boden. Es ist so eine hochdurchdachte Organisation und Präzision und so weiter, dass auch wenn wir es nicht sehen, wir dürfen wissen, der Flugzeug wird ganz, ganz, ganz präzise geführt. Seht ihr die Parallele? Genau da, wo wir die Führung Gottes nicht sehen können, vielleicht genau da ist Gott für uns am meisten tätig. Genau wenn ich mir denke, hört mich Gott überhaupt? Vielleicht genau da steht geschrieben für mich auch, Gott hat sich an den Bund mit Abraham, Isaac, Jakob, dich und mich erinnert. Hast du einen Bund mit Gott geschlossen? Welches Versprechen beinhaltet den Bund? Kann Gott sein Versprechen halten? Die ewigen Stellen in unserem Leben helfen uns und denen, die nach uns kommen, Gottes Wege im Nachhinein besser zu verstehen. Und ich möchte meine Gedanken abschließen mit einem Vers aus Psalm 37 und dort Verse 3 bis 7. Psalm 37, die Verse 3 bis 7. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Und habe deine Lust an den Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. So wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Amen.